Deutschlandfunk, Information und Musik.
Kommende Woche ist Valentinstag. Am 14. für alle, die sich das noch in den Kalender schreiben wollen. Traditionell Gelegenheit für Zeichen der Verbundenheit und Liebe, sagen wir mal, für Rosen oder Gedichte. Grußadressen gehen auch, werden gern genommen. Wir haben den Philosophen Peter Travny gefragt, wem gehört die Liebe? Dem Liebenden, dem Geliebten oder der Zeit? Muss die Liebe romantisch tödlich gleich enden wie in Wagners Tristan und Isolde, eine Art Liebesextremismus, höchste Lust unbewusst? Oder gibt es auch entspanntere Liebeslebensformen? Der Philosoph Peter Travny hat nämlich im letzten Jahr eine Philosophie der Liebe verfasst im Fischer Verlag und ihn habe ich gefragt, die Liebe ist ja kein klassischer Gegenstand der Philosophie, scheint es nicht zu sein. Und doch hebt der erste Aufklärungsschub damit an. Es ist Xantippe. Die Ehefrau des Sokrates, die sprichwörtlich zänkische, übellaunige, streitsüchtige Ehefrau, die Sokrates zum Philosophen macht. Sie schmeißt den Steinmetz raus auf den Markt. Mehr noch, er ist damit zum Philosophen der Liebe geradezu geworden. Also, Peter Travny, müssen wir ihm nicht ein Stück weit dankbar sein?
Ja, wir müssen ihr dankbar sein, das ist richtig. Sie hat dadurch gewissermaßen die Möglichkeit gegeben, dass die Philosophen angefangen haben, über Liebe nachzudenken, dass Liebe gewissermaßen eine Frage geworden ist und dass man über diese Frage reflektieren kann, ja.
Er hat nämlich erkannt, dass Liebe nicht nur etwas ist, was einem Menschen zu eigen ist oder gehört, sondern ein allgemeines ist und damit lösbar von der einzelnen Person. Die philosophische Einsicht ist ja erstmal interessant.
Ja, er hat nicht nur erkannt, dass Liebe ein allgemeines ist, also über das man viel sagen kann. Er hat vielleicht sogar erkannt, dass Liebe nichts anderes ist als Erkenntnis oder dass Erkenntnis nichts anderes ist als Liebe. Das wiederholt sich ja in dem Begriff der Philosophie eben auch, nicht wahr? Es ist, wenn wir so wollen, die Liebe zur Weisheit, die Liebe zur Erkenntnis. Der Philosoph ist in dieser Hinsicht tatsächlich ein Liebender, ja.
Es fallen einem natürlich sofort literarische Stoffe ein. Sie rufen sie natürlich auf, sie rufen die Romantiker auf, sie rufen den liebestrunkenen Werther auf, eine typische Figur, Goethe, Sturm und Drang, der eigentlich nur die Liebe liebt oder im günstigsten Fall noch sich. Er schreit dann zwar aus, sie ist mein, du bist mein, ja, Lotte, auf ewig, aber man weiß natürlich, dass sowas nur tödlich enden kann. Eine romantische Liebe hat Leichen am Wegesrand.
Ja, jedenfalls, wenn man den Begriff romantische Liebe nun zunächst einmal an seinen Quellen betrachtet, dann kann das durchaus der Fall sein. Ich war also am Anfang des 19. Jahrhunderts gibt es eine Diskussion über die Liebe, die sich vielleicht auch als Reaktion auf den Geist der Aufklärung gestaltet, der dann vielleicht bis eben zu Wagners Tristan oder bis in Wagners Tristan und Isolde hineinreicht. Da gibt es also da wird Eros eng geführt mit Thanatos, also mit dem Tod, nicht wahr? Und das hat natürlich in diesem Sinne auch erotische Anklänge, nicht wahr? Das Sterben im anderen ist nicht nur der wirklich physische Tod, sondern selbstverständlich auch die sogenannte Vereinigung, die Verschmelzung mit dem anderen, in der dann eben halt von dem eigenen Selbst so gewissermaßen nicht mehr viel übrig bleibt.
Sie schneiden damit im Grunde eins der Grundprobleme an, wenn die Moderne im Zeichen der Freiheit steht, der individuellen Freiheit, der Befreiung von den Fesseln, der Fremdbestimmung. Dann sind die beiden Dinge ja fast nicht zusammenzukriegen, nämlich Freiheit, Liebe und Bindung.
Ich würde das eben tatsächlich einmal ganz strikt sehen. Also welche Selbstauffassungen haben sich eigentlich im westlichen Abendland, wenn man so will, entwickelt? Wie reden wir von uns? Welche Bilder, welches Selbstverständnis haben wir von uns? Und da gibt es vielleicht tatsächlich zwei Stränge, die gar nicht so einfach miteinander in Verbindung zu bringen sind, nämlich eben tatsächlich dieses Streben nach Autonomie, ja, also das autonome Subjekt, das frei sich selbstbestimmende Subjekt steht gewissermaßen im Zentrum auch unserer Auffassung zum Beispiel von Menschenrechten und so weiter. Ja. Und auf der anderen Seite eben das auch
natürlich. Also Emanzipation im Großen wie auch im Individuellen.
Genau, natürlich, eben halt selbstverständlich. Ja. Emanzipation auch übrigens in dem Sinne der Frauenemanzipation und so weiter, natürlich. Und auf der anderen Seite gibt es also natürlich auch verstärkt durch das Christentum dieses andere Selbstverständnis, dass wir die Sorgenden sind, also dass wir uns um den anderen kümmern, ja, dass wir für den anderen da sind und auch da sein wollen, bis hin natürlich auch zum erotischen Anspruch oder zur erotischen Beanspruchung des anderen. Und wenn man darüber nachdenkt, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, diese beiden Stränge miteinander zu verknüpfen, dann kommt man auf Selbstwidersprüche. Und ich glaube, dass wir in einer Phase sind, in der diese Selbstwidersprüche krasser hervorbrechen als jemals zuvor.
Wir merken das schnell, weil in unserer modernen Welt Liebe immer an einen übersteigertes Erwartungsgefühl gekoppelt ist. Ich nenne es mal das Kind beim Namen, nämlich es gibt eine Passionsverpflichtung. Ist diese Passionsverpflichtung nicht erfüllt, dann scheint damit auch gleich die Liebe unmöglich zu sein. Das ist eine Überbeanspruchung und eine Übererwartung?
Das kann es geben natürlich, also das kann es vor allen Dingen in psychologischer Hinsicht geben, diese Überbeanspruchung. Sie wird jedenfalls häufig zum Beispiel in bestimmten Beziehungssituationen ja auch zur Sprache gebracht, nicht wahr? Also dass es zu viel Nähe gibt. Wir kennen das ja, du musst mich freilassen, du musst mich loslassen und so weiter. Das kann schon sein. Es ist nur so die Frage, ob das tatsächlich ein notwendiger Zug der Liebe sein muss. Ja? Ob es tatsächlich ein notwendiges Moment des Liebens sein muss. Das wage ich zu bezweifeln.
Für frühere Zeiten wäre das in geregelten Heiratsmärkten, wäre das kein Ding gewesen, danach zu fragen, nach erfüllter Liebe. Wir leben in Zeiten von, Sie sagen es selber auch, von Dating-Apps, von Tinder und von Parship und solchen Dingen. Wir sind sogar inzwischen gewohnt, dass vielleicht Liebe nur befristet ist.
Also Besitzansprüche, das ist eben ein Moment dieser Allergie, nicht wahr? Diese Allergie, die sich aus unseren Autonomiebestrebungen ergibt. Ich würde schon davon aus, sehen Sie, das erste deutsche Liebesgedicht hat diesen Vers, ich bin dein, du bist mein. Das war eine, wie soll man sagen, selbstverständliche Voraussetzung einer Liebesbeziehung, dieses gegenseitige Versprechen, wenn man so will, eines gewissen Besitzes auch, eines gewissen Besitzstandes. Ich würde dafür plädieren, dass man davor zunächst einmal keine Angst haben muss. Natürlich gibt es, wie soll man sagen, Biografien, Beziehungskonstellationen, in denen das auch pathologisch werden kann, gar keine Frage. Aber grundsätzlich würde ich diese Allergie widersprechen wollen, also dass man diese Art von Rhetorik, ja, also von Liebesrhetorik, von Liebesdichtung, von Liebessprache gewissermaßen gar nicht mehr sprechen will. Das ist eine Überempfindlichkeit.
Wir sprechen im Vorfeld des Valentinstages. Nicht jeder bringt so einen Satz wie ich liebe dich leicht über die Lippen. Andere bringen ihn vielleicht zu leicht über die Lippen, zu oft vielleicht. Ist man auch nicht gut beraten. Worauf ich hinaus will, es bedarf nicht des Satzes, es bedarf aber eines Ensembles an Zeichen. Eine Sprache der Liebe zu kultivieren ist sicherlich ratsam. Ob es diesen demonstrativen Satz braucht, der einen ja in die Ecke drängt, ist eine andere Frage, ne?
Ja, er drängt einen vielleicht in die Ecke. Ich denke, dass zum Beispiel als Initiation einer Beziehung, einer Begegnung ist dieser Satz im Grunde unverzichtbar. Ich denke, es kann keine wirklichen Liebesbegegnungen geben, ohne dass man sich einmal tatsächlich auch zu dieser Begegnung bekennt. Insofern ist dieser Satz selbstverständlich, also vielfach banalisierter Satz, nicht wahr? Das wird man wohl sagen können durch unsere Popkultur und so weiter. Da ist das, also in jedem Liebessong und so weiter geht es. Also in jedem Song, Popsong geht es ja um Liebe und so weiter. Aber wenn man sich ernst verhält und wenn man also eine gewisse Ernsthaftigkeit mit sich selbst auch verbindet, dann kann dieser Satz eigentlich gar nicht banalisiert werden.
Ich finde in Ihrem Buch an zwei Stellen, so am Anfang und ziemlich weit in der Mitte, eine ganz schöne Empfehlung. Liebe sei nichts anderes als für oder miteinander gelebte Zeit. Das heißt, Sie verzeitlichen den Begriff und ich finde, Sie entlasten ihn dadurch auch ein bisschen, machen ihn ein bisschen praktikabler, ein bisschen menschenfreundlicher oder in dem Wortfeld, was wir eben gesagt haben, Sie entpassionieren ihn vielleicht ein bisschen. Ich glaube, das ist der Liebe zuträglich.
Ja, natürlich gibt es diese als Intensität erfahrene Liebe in erotischen Momenten und Augenblicken, selbstverständlich. Und das beflügelt uns, ja, das also um dieses Bild zu.
Ja, auch in Mitmenschlichen, ne? Soll es ja. Ja nun auch geben.
Ja. Aber ich würde gleichzeitig auch sagen, dass man in einer Begegnung, in einer Beziehung sich tatsächlich auch diesem Druck entledigen kann. Man, zusammenleben Leben zusammen Zeit verbringen. Das ist eben halt auch nötig, damit überhaupt so etwas entsteht, wie eine Geschichte, eine Liebesgeschichte, ein Narrativ, auf das man dann gemeinsam zum Beispiel zurückblicken kann. Das erst, würde ich sagen, ist tatsächlich gelebte Liebe, ja.
Eine Bindung, die sich Zeit nimmt, und damit entkoppeln wir es ein bisschen auch von Mann und Frau oder Paaren, sondern auch Mutter und Kind, Vater und Kind, ja. Betreuungsperson, jemand, der einem anvertraut ist, ein allgemeines, ein göttliches oder was auch immer. Ne? Also eine Bindung, die sich füreinander Zeit nimmt, klingt doch erstmal nicht schlecht.
Ja, natürlich. Ich würde eben halt tatsächlich die Liebe eben auch in dieser Weite fassen wollen. Ja? Also natürlich auch homosexuelle Liebe und so weiter. Also das ist richtig. Und wie Sie sagen, es ist wichtig, Liebe nicht auf diese Intensität des Augenblicks zu verkürzen, weil das würde zu einem suchtartigen Verhalten führen, nämlich dass man gewissermaßen zu so einem Liebesjunkie wird, ja? Indem man von einem intensiven Augenblick zum nächsten strebt. Das wäre ein Missverständnis.
Ein Love Hopper.
Ja, das wäre ein Missverständnis, das übrigens in gewisser Weise natürlich auch den Ansprüchen unserer Leistungsgesellschaft irgendwie wieder entspricht, das man aber sehr, sehr kritisch betrachten muss. Also, dass diese Konstruktion, diese Liebesinszenierung sind der Liebe selbst abträglich.
Sagt der Philosoph Peter Travnier, hat eine Philosophie der Liebe im Fischer Verlag verfasst.